Herzlich willkommen zum Podcast der Katholischen Akademie Hamburg, Raus aus der Schublade. Diese und die nächsten Folgen beschäftigen sich mit Einsamkeit. Bei Einsamkeit denkt man vielleicht an alte Menschen, denen die Lebenspartner und Freundeskreis schon weggestorben sind. Oder man denkt an Jugendliche, die in der Corona-Phase es schwer hatten mit dem erzwungenen Alleinsein. Aber es gibt tatsächlich auch freiwillige Einsamkeit. Und zwar nicht nur für ein paar Wochen oder Tage oder Stunden, nein, fürs ganze Leben. Maria Anna Lehnen hat sich für solch eine Lebensform entschieden und ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Frau Lehnen.
Hallo, Frau Schler.
Maria Anna Lehnen lebt als Einsiedlerin. Sie ist Eremitin im Bistum Osnabrück und sie schreibt zu Themen der Spiritualität, der Ökologie, der Theologie. Ihr letztes Buch heißt Alleinsein. Wann und warum haben Sie sich für diese Lebensform entschieden? Das klingt ja erstmal sehr gewöhnungsbedürftig. Wie war das bei Ihnen?
Das ist eine sehr lange Geschichte. Ich hatte eine sehr intensive, ein sehr intensives Bekehrungserlebnis in Südamerika. Bin dann nach Deutschland zurück und habe überlegt, wie kann ich diese Gotteserfahrung, wie kann ich das leben? Denn das ist nicht etwas, was man so innerhalb von 2 Minuten sozusagen konsumiert und dann ist es gut, sondern das schreit danach, es in das ganze Leben einzuplanen. Ich bin dann in verschiedenen Gemeinschaften gewesen, unter anderem in einem Klarissenkloster, das damals noch in Münster war, eine sehr gute Gemeinschaft, aber sehr alt, wo ich als 30-jährige Powerfrau echt nicht hinpasste. Aber mit meiner Novizmeisterin konnte ich wirklich hervorragende Gespräche führen und da tauchte das dann auf. Ich könnte eine Berufung haben als Einsiedlerin. Ich habe dann nochmal eine Schleife geflogen bei einer anderen Gemeinschaft, das hat nicht so hingehauen. Und irgendwann habe ich gesagt, so, also wenn das meine Berufung ist, dann fange ich einfach an. Ja, und dann habe ich durch verschiedene witzige Begegnungen und tolle Informationen, die ich bekommen habe, eine alte Barocke gefunden und habe dann einfach angefangen in dieser Baracke. Es waren 2 Zimmer mit Dach und ein sehr idyllischer Donnerbalken im Hof. Habe ich einfach angefangen, um herauszufinden, wie lebt man als Einsiedlerin, was muss man da tun, was betet man, wie gestaltet man dieses Leben. Und das ist jetzt schon gut 30 Jahre her.
Hätten Sie ohne diese, wie Sie sagen, Gotteserfahrung sich so ein Leben auch vorstellen können? Oder,
Nein. Also ich habe das Leben einer lebenslustigen und ungläubigen jungen Frau geführt. Ich bin nicht katholisch gewesen, sondern evangelisch, hatte aber mit Kirche und mit Glaube so gut wie nichts am Hut. Also nach der Konfirmation war ich froh, Gott sei Dank, kann ich alles lassen. Ich habe zwar in kirchlichen Einrichtungen zum Teil gearbeitet, aber das war, es war mehr als oberflächlich. Und diese Gotteserfahrung ist einfach etwas so Einschneidendes gewesen und so Prägendes, dass ich da nicht wieder hinterher zurück konnte oder auch nicht wollte.
Und wenn Sie sagen, Sie haben gemerkt, dass das Ihre Berufung ist, also gibt es auch so eine Art Berufung zum Alleinsein, oder? Und was braucht es dafür und wo geht das hin?
Also es ist sicherlich nicht am Anfang der Gedanke gewesen, ich habe eine Berufung zum Alleinsein. Einsamkeit oder Alleinsein gehört zum Eremitentum einfach dazu. Aber die Ausrichtung ist einfach nicht nur eine intensive Gottesbeziehung, sondern diese Gottesbeziehung bestimmt das Leben und zwar komplett in allen Bereichen, zu allen Zeiten, in jeder Lage. Und das hat mich, glaube ich, am meisten fasziniert.
Mhm. Nun könnte man natürlich auch sagen, Gott zeigt sich durch Mitmenschen und man muss nicht unbedingt alleine leben, um sich Gott also in aller Intensität zu widmen. Wo sehen Sie da den Unterschied?
Das ist natürlich richtig. Also ich würde niemals jemandem das absprechen, diese intensive Gottesbeziehung in allen Lebenslagen, der in einem Kloster lebt oder in einer guten christlichen Ehe oder so. Ich denke, das ist, es hat viel damit zu tun, dass die Einsamkeit, das Alleinsein eine ganz bestimmte Auswirkung hat auf den Menschen. Und jetzt halt, das hat nicht mal etwas damit zu tun, dass man halt eben nicht abgelenkt werden soll oder so, sondern dieses intensive auf sich selbst zurückgeworfen sein, ohne Ablenkung. Und das war die ersten 10, 12, 15 Jahre wirklich extrem bei mir. Das hat eine ganz massive und eine sehr, ja, es hat eine aufbrechende Wirkung, möchte ich mal sagen.
Ich stelle mir das, also Sie sagen aufbrechen, da kann ja auch so ein bisschen was Gewalttätiges fast mitschwingen. Also es ist sicher auch eine krasse Konfrontation mit dem, was mit einem selbst so los ist, oder?
Ja, genau. Ich kann in einer Gemeinschaft, auch in einer Ehe, kann ich eine Menge überspielen, überhören, kann ich vieles, was wichtig wäre, was ich mir anschauen muss, das kann ich verdrängen. Auch wenn ich das nicht will. Das ist einfach damit, hat damit zu tun, dass man sehr viele, manchmal Kontakte hat oder Dinge, die einen beschäftigen. In unserer Lebensform ist es so, dass ich eigentlich permanent mit der Nase auf mich selber gestoßen werde und auf meine Gottesbeziehung. Mhm. Und das kann sehr hart sein.
Und hatten Sie oder haben Sie da auch eine Art von Hilfe, wenn Sie selber mit sich und Gott nicht so richtig weiterkommen?
Ja, natürlich. Also dieses Leben kann man ohne eine gute geistliche Begleitung nicht führen. Also meiner Meinung nach jedenfalls. Und ich hatte die ersten, ich würde mal sagen, bis nach der ewigen Profess hatte ich, glaube ich, wirklich jede Woche eine intensive, lange Unterhaltung. Zum Teil natürlich auch mit Beichte, mit Gottesdienst verbunden, mit wirklich hervorragenden geistlichen Begleitern. Ich hatte die ersten Jahre einen Jesuiten oder am Anfang einen und in der Mitte auch nochmal. Und das waren sehr, sehr kluge Männer, die sich auch nichts haben vormachen lassen. Ich muss immer so ein bisschen lachen, weil ich weiß, den ersten, den ich hatte, den habe ich im Kloster noch kennengelernt. Und der war mir gar nicht so freundlich gesinnt, weil er dachte, ah, diese junge Frau, die hat da so Flausen im Kopf, so ein Blödchen. Ne? Und hinterher habe ich gedacht, das ist genau der Richtige, den ich jetzt brauche als geistlichen Begleiter. Mhm. Und wir haben im Laufe der Jahre eine nicht nur gute geistliche Beziehung gehabt, sondern das war unendlich wertvoll.
Mhm. Ich habe gerade danach gefragt, wie Sie mit Schwierigkeiten bei der Selbstkonfrontation umgegangen sind. Wenn ich so an Situationen in meinem Leben denke, wo ich mich einsam gefühlt habe, zum Beispiel am Anfang in einer neuen Studienstadt, dann kommen mir Situationen vor Auge, wo ich dachte, ach, das ist so schön hier, ich habe irgendwas Neues entdeckt oder ich weiß gar nicht mehr, was es war, ein Spaziergang, keine Ahnung. Und ich hätte so gern jemanden, mit dem ich dieses Schöne auch teile. Also geht es ja nicht unbedingt nur darum, dass man jemanden als Dialogpartner oder Partnerin gerne hätte, um sich mit sich selber oder den Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, sondern eben auch um Schönes zu teilen. Wie ist das bei Ihnen?
Hatte ich ja immer. Denn die Präsenz Christi, die Präsenz Gottes, das ist etwas, was von dieser ersten massiven Erfahrung an, die sich da aufgebaut hat, die war immer da. Und wenn irgendwas etwas war, was ich gerne mitteilen wollte, Jesus war immer da. Und das ist etwas, das ist immer schwer, anderen verständlich zu machen. Mhm. Ich muss immer dazu sagen, ich habe nie, auch vorher, bin früher oft alleine unterwegs gewesen, habe alleine Urlaub gemacht oder so. Und es ist für mich nie schwer gewesen oder nie eine Belastung. Für mich war das immer positiv. Ich habe mich nie im negativen Sinne einsam gefühlt. Das kenne ich nicht. Mhm. Und das ist natürlich für eine Einsiedlerin eine ganz gute Voraussetzung.
Genau.
Also deswegen kann ich die Schwierigkeiten, die Härte, die manche Menschen in der Einsamkeit sehen, die kann ich nicht so gut nachvollziehen, weil ich sie nie erfahren habe.
Das heißt, sie fühlen sich auch ohne Menschen um sie herum irgendwie verbunden und eingebunden. Das ist ja das, was Menschen fehlt, wenn sie sagen, sie sind einsam im negativen Sinn.
Ja, also für mich ist es wirklich so, nicht nur, weil ich eine Kapelle habe mit dem Allerheiligsten, sondern für mich ist Jesus, für mich ist Christus permanent wirklich gegenwärtig. Und ich habe, wenn man so will, das Glück oder die Gnade oder wie auch immer, dass ich daran nie gezweifelt habe. Also seit der Bekehrung nicht mehr.
Das ist ja, glaube ich, auch eher ungewöhnlich.
Ja, also wenn ich das erzähle, auch in Gesprächskreisen manchmal, oder ich habe ja auch im zunehmenden Maße Presse hier, das ist immer, dann komme ich schon ein bisschen schräg rüber, sagen wir es mal.
Ich habe in Ihrem Buch einen ganz schönen Begriff gefunden, den Sie von Rilke übernommen haben, oder wo Sie Rilke zitieren, der Wächter für die Einsamkeit des anderen zu sein, auch in einer Ehe. Die Einsamkeit des anderen als etwas Kostbares anzuschauen. Können Sie dazu noch was sagen?
Naja, also man muss natürlich ein bisschen Rilke kennen, und er war nicht unbedingt gerade der große Gesellschaftslöwe, ne?
Ja.
Er hatte, also seine Vorstellung von Ehe, seine Vorstellung von Wächter der Einsamkeit sein, die würde ich so für mich nicht übernehmen, weil das hat immer so ein bisschen den Touch, ich will gar nicht, dass meine Frau oder dass wir viele Kontakte haben. Mhm. Das ist eigentlich immer etwas sozusagen Abwertendes gewesen. Und gerade so Paula Modersohn-Becker, die da so drunter gelitten hat, die hat das mit Sicherheit nie verstanden. Aber es hat schon etwas damit zu tun, dass ich den anderen, den ich liebe, mit dem ich Gemeinschaft habe, dass ich ihn vielleicht auch schütze. Wächter der Einsamkeit ist eigentlich ein schwieriger Begriff. Aber ich glaube, dass Rilke das auch sehr, ich will nicht sagen vereinnahmend gemeint hat bezüglich seiner Frau, sondern eher so, also ich sage es mal immer so ein bisschen plump, lasst uns bitte in Ruhe, uns ist unsere Gemeinschaft eigentlich am wichtigsten und alle anderen stören uns nur.
Ja, okay, ja.
Und das ist eigentlich ein negativer Zug. Ja. Ich würde diesen Begriff dann auch nicht unbedingt positiv sehen.
Ach so. Ich dachte, hatte da andere, also die Assoziation von eben dem anderen auch seinen Eigenraum gewähren und auch mal auf Abstand sein können, damit jede für sich also zu sich kommt und nicht nur in der Beziehung auf den anderen oder die andere zu sehen ist, so in die Richtung irgendwie.
Also ich kenne so Rilke natürlich nicht genau, aber ich habe so den Verdacht, dass er das nicht so gesehen hat. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, das muss nicht unbedingt stimmen.
Aber ein Stichwort habe ich gerade genannt, was vielleicht beim Alleinsein, Einsamsein auch wichtig sein kann, nämlich das der Freiheit, oder? Spielt Freiheit für Sie eine Rolle?
Oh ja, eine große, eine sehr, sehr große. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, dass ich allein sein, also dass ich Einsiedlerin bin, weil bei allem, was sozusagen von kirchlicher Seite her vorgeschrieben ist, sage ich mal vorsichtig, haben wir einen wirklich sehr großen Raum, unser Leben, unser Gebetsleben, unsere gesamte Existenz frei zu gestalten, also wirklich, und wir sind sehr unterschiedlich. Ich meine, ich kenne die meisten aus Deutschland, Österreich und in der Schweiz und Holland, und wir haben eine wirklich enorme Bandbreite an Gestaltungen unseres Lebens, unserer Einsiedlerexistenz, und das ist natürlich auch etwas, was nicht nur mir persönlich sehr liegt, sondern was auch sehr anziehend ist für viele.
Mhm. Gilt das vielleicht auch für Menschen, die eben nicht in so einer extremen Form also ihr Leben verbringen, sondern dass auch Menschen, die in Familie, Ehe, wie auch immer, oder freundschaftlich oder auch als Single, aber verbunden mit anderen Menschen, an Einsamkeit schätzen lernen könnten, dass das eine Art von Freiheit gibt? Aber das ist jetzt eine sehr theoretische Frage.
Ja, das kann schon sein, aber das hängt natürlich wirklich von der einzelnen Existenz ab. Es wird insofern dann natürlich ausgeblendet, dass das auch eine hohe Verantwortung ist. Wir können ja nicht einfach so, sag ich mal, Larifari einfach gerade tun, wozu wir lustig sind. Das gehört nicht dazu, sondern es ist eine sehr hohe Verantwortung. Und das wird dann auch klar, wenn man nicht mehr, wie in meinem Fall, jung und fit ist. Ich werde jetzt 66 und ich merke, dass ich viele Dinge einfach nicht mehr so locker stemme wie noch in den ersten 10, 15, 20 Jahren.
Mhm. Ne? Klar.
Das gehört dazu. Da muss man dann auch sehr sorgfältig abwägen, was mache ich und was lasse ich.
Mhm. Ja. Das heißt also Verantwortung für sich selbst, aber auch für andere, oder?
Ja, die meisten von uns sind in irgendeiner Art und Weise Menschen, die anderen zuhören, wo Menschen kommen, die ein Problem haben, die eine geistliche Frage haben oder die in großer Trauer sind. Und dann heißt es auch für mich zum Beispiel, ich lehne ein Gespräch nicht ab, nur weil ich gerade keinen Bock habe oder weil ich gerade eigentlich lieber eine Stunde schlafen möchte, sondern dann heißt es auch, meine Einsamkeit muss ich dazu nutzen, wirklich jetzt konkret sehr intensiv zuzuhören und zu versuchen, diesen Menschen wenigstens einen guten Impuls mitzugeben.
Das heißt, dass also für diejenigen, die noch nichts von Ihnen gelesen oder von Ihnen gehört haben, nochmal zur Erklärung, dass Sie eben auch anderen als Beraterin oder vielleicht auch geistliche Begleiterin zur Seite stehen, oder?
Ja, ich gehöre zur AG Geistliche Begleitung im Bistum Osnabrück. Und in dieser Funktion, wenn man das mal so nennen soll, dann heißt es schon, wenn jemand anruft, dann habe ich Zeit. Und ja. Im letzten Jahr, als die Corona-Pandemie so heftig war, mit den Lockdowns und so, ich habe fast jeden Tag 2-3 Stunden am Telefon gesessen. Hat wieder abgeflaut, Gott sei Dank, weil das war schon sehr, sehr heftig. Weil die Menschen gesagt haben, das ist hier wie isolationshaft. Ich gehe die Wände hoch und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll und so. Und die einzige Möglichkeit, die dann war, war entweder per Mail, was aber sehr reduziert ist. Ich sehe nur den Text und das ist einfach sehr wenig. Oder das Telefon. Und das war schon sehr heftig da.
Das glaube ich, das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie Sie mit Menschen umgehen, die sich mit ihrer eigenen Einsamkeit schwer tun oder die das nicht aushalten?
Das kommt immer auf denjenigen an, der anruft. Ne? Also wenn es wirklich jemand ist, der psychisch massiv beeinträchtigt ist, das heißt, wo ich vermute, es könnte also zumindest auch eine Auffälligkeit dahinter stecken, dann versuche ich ihn dahin zu bringen, mal einen Psychiater zu kontaktieren oder so. Wenn es Menschen sind, die einfach nur aufgrund irgendwelcher Situationen oder persönlicher Schicksalsschläge plötzlich allein sind, dann versuche ich natürlich, sie auf einen Weg zu lotsen oder ihnen das zumindest anzubieten, sich einfach mal konkret damit auseinanderzusetzen. Und das geht hin bis, fangen Sie an, Tagebuch zu schreiben oder versuchen Sie, das zu malen, was Sie möchten. Also so verschiedene kleine Impulse zu geben, dass Sie sozusagen sich selbst auf die Spur kommen und dass damit dann sich einiges erhält, will ich mal sagen, an dieser dunklen Zeit und dass sie dann lernen, nach und nach nicht nur damit klarzukommen irgendwie, sondern auch positive Impulse, positive Erfahrungen damit zu machen.
Gibt es dann sowas wie ein Ziel beim Alleinsein für Sie?
Ja, das hat nicht mit dem Alleinsein jetzt unbedingt zu tun, sondern mein Ziel ist es, noch intensiver, noch ausschließlicher, noch tiefer meine Gottesbeziehung zu leben und vor allen Dingen alles das, was in mir selber steckt. Man könnte jetzt Sünde dazu sagen oder sowas Ähnliches, aber das weiterhin nicht nur zu sehen, wahrzunehmen, sondern vielleicht aufzuarbeiten und zu lassen.
Sein zu lassen, also im doppelten Sinn, oder wie meinen Sie das? Lassen ist ja ein sehr mehrdeutiges Wort.
Ja, also kein Mensch ist vollkommen, kein Mensch ist wirklich rein und ohne Schwächen oder Fehler. Und das ist eine, wenn man so will, Funktion der Einsamkeit, dass sie einen auf kurz oder lang da aufmerksam macht. Und meine Schwächen und meine Fehler, die kenne ich inzwischen sehr gut. Und das heißt aber auch, dass ich daran arbeiten muss. Dass ich merken muss, also pass mal auf, meine Liebe, da und da und da, machst du immer noch, haust du immer noch daneben. Also sieh zu, dass du erstmal den Grund dafür findest, warum machst du das? Und dass es dann aufhört, dass du dann das lassen kannst.
Gehört zu dem Lassen auch eine gewisse Gelassenheit? Haben Sie die bekommen im Laufe der Zeit?
Nein, ja, ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch. Das ist, sicherlich habe ich einiges, sagen wir mal, geschafft, aber ich merke immer noch bei bestimmten Themen, dass ich dann kurz vor der Explosion stehe, ne? Und da muss ich dann immer gucken, dass ich damit vernünftig umgehe.
Da hat sie die Einsamkeit nicht so zurechtgeschliffen, dass sie ein bisschen, also weniger explosiv sind.
Nee, das, Einsamkeit ist ein sehr harter Schleifstein. Also das kann man versuchen, aber dann betrügt man sich selber. Ne? Also ich zumindest habe, ich kann natürlich jede Menge machen. Ich kann, was fällt mir denn jetzt ein? Ich könnte den ganzen Tag im Internet rumgucken, irgendwas gucken oder den ganzen Tag Musik laufen lassen, um sozusagen der Konfrontation mit mir selber auszuweichen. Aber auf Dauer geht das nicht.
Das heißt aber, wenn Sie gerade sagen, Musik laufen lassen, Musik oder Stille, was ist für Sie wann wichtiger?
Also Stille ist immer wichtig. Zumal ich habe natürlich Tiere hier, das heißt, ich habe einen Hund, zwei Katzen, 9 Ziegen. Das bedeutet, da ist schon immer ein bisschen Theater. Diese Stille ist, das ist schwierig zu erklären, aber die Stille, die äußerlich ist, die muss sich nach innen fortsetzen. Und das ist ein sehr, sehr langer und sehr schwieriger Prozess. Denn jemand, der also jetzt keine Schlaftablette isst, der ist innerlich auch immer laut. Und dieses Lautsein kann verhindern, dass ich tiefer in die Gottesbeziehung hineinkomme. Und von daher ist es wichtig, auch nicht nur äußerliche Stille zu haben. Die ist ja eigentlich kein Problem, weil ich wohne mitten im Wald, also außer ein paar Vögeln oder ab und zu ein Trecker ist ja nichts. Und von daher ist aber die innere Stille doppelt so wichtig. Und die ist auch doppelt so schwierig zu bewältigen.
Gibt es dazu Übungen?
Ja, also da, ich denke mal, da ist die asketische Literatur in Deutschland und weltweit überbordend. Aber da muss man einfach seinen eigenen Weg finden. Und das Wichtigste ist eigentlich immer in der Kapelle zu sitzen und sich selber zu beobachten und zu gucken, wo muss ich denn da mal gerade wieder ein bisschen näher hinschauen?
Jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde gesprochen und ich glaube, wir haben viele interessante Aspekte gestreift. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das kam jetzt noch gar nicht vor und das wäre noch ganz wichtig?
Vielleicht Schöpfung. Weil das ist etwas, gerade im letzten Jahr ist das mir nochmal ganz besonders aufgefallen. Wie intensiv die Schöpfung um einen Menschen herum, also nicht in der Stadt vielleicht, aber so bei uns hier auf dem Land, wie intensiv die Schöpfung dazu beiträgt, dass die innere Stille nicht nur wächst, sondern dass sie sich wirklich öffnet auf die Erfahrung Gottes hin. Aber das ist etwas, wo man sozusagen drauf gestoßen wird. Ich bin immer jemand gewesen, der Bäume und Blumen und Wiesen und Wald und Himmel geliebt hat. Und alle Tiere bis hin zu Spinnen und Zecken. Aber die Beschäftigung letztes Jahr mit dem Buch, mit dem neuen Buch Fülle, ist nochmal eine ganz eine wirklich Intensivierung gewesen, dieser Möglichkeit oder dieses Geschenks, dass das Äußere eine so starke Auswirkung auf das Innere haben, gerade in Bezug auf Stille und Gotteserfahrung.
Das kann man sich gut oder kann ich mir auch gut vorstellen. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Lehnen, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben in Ihr Lebensumfeld und Ihre Entscheidung zur Einsamkeit. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Frau Schlör.